Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der DKG. Ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah.
Ja, ich begrüße zu unserer heutigen Folge Herrn Professor Dr. Hendrik Streeck, ich glaube bundesweit fast allen bekannt aus der Zeit der Corona-Pandemie. Mittlerweile sind Sie Bundestagsabgeordneter, Herr Professor Streeck, gleichzeitig aber noch am Universitätsklinikum in Bonn tätig, zuletzt als Direktor für Virologie. Sie sind Arzt und jetzt sind Sie sozusagen aus der Wissenschaft und der Medizin ein Stück weit in die Politik gewechselt. Lassen Sie uns doch mal teilhaben an dem, was Sie in den letzten Jahren vielleicht bewogen hat, diesen Schritt zu gehen.
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Das Interesse, in die Politik zu gehen, das hat sich eigentlich in der Corona-Pandemie entwickelt. Das sind wahrscheinlich viele unterschiedliche Faktoren gewesen. Einmal, dass ich den Eindruck hatte, dass wir auf viele Bedenken oder Sorgen von Bürgerinnen und Bürgern gar nicht eingegangen sind mehr, wurde gar nicht mehr zugehört. Und wir haben uns sehr fokussiert auf Infektionszahlen, was ja auch zum Teil richtig war. Aber wir haben andere Aspekte der Gesundheit vollkommen außen vorgelassen, wie zum Beispiel psychische Gesundheit. Meine Eltern sind ja beide Psychiater oder im Psychosomatikenbereich, Persönlichkeitsstörung und also diesem ganzen psychischen Komplex unterwegs gewesen. Darum lag mir das natürlich auch als Thema sehr nahe. Und ich habe gleichzeitig während dieser Zeit ja auch viel in den Maschinenraum der Politik geschaut, mitberaten, aber nicht mitentschieden. Und irgendwann bin ich dabei politisch geworden und habe gesagt, ich möchte aber mitentscheiden. Und das war in 2023 und habe dann nach und nach mit mir abgewogen und dann irgendwann den Schritt gemacht zu kandidieren.
Ja, die Corona-Zeit war ja, wenn man das rückblickend betrachtet, eine Phase, in der vieles in Frage gestellt wurde. Vieles wurde in Schwarz oder Weiß eingeordnet und es hat ein Stück weit nach meiner Wahrnehmung auch sozusagen die abgewogenen Töne, die haben gefehlt oder sie sind nicht gehört worden oder sollten nicht gehört werden. Ich glaube, Sie haben das auch so erlebt. Sie waren ja eine Person, die auch dann angeeckt ist, wenn ich das so sagen darf, weil Sie in Teilen nicht unbedingt immer dem gefolgt sind, was aus der Politik an Ansagen kam, sondern durchaus auch ausgewogen, wenn man jetzt so rückblickend betrachtet, sagen würde, argumentiert habt, Sie sozusagen immer wieder die Situation auch ein Stück weit nochmal neu bewertet haben und nicht nur eine Linie verfolgt haben. Wie ist so Ihr Rückblick auf diese Zeit und auch auf Ihre Rolle und auf Ihre Person, was Sie da auch Was hat das mit Ihnen gemacht?
Ja, also damals muss ich sagen, dass das manchmal diesen Gegenwind zu erleben war schon hart. Und man musste natürlich erst damit lernen, umzugehen. Da bin ich nicht reingewachsen. Also das war etwas, was mir am Anfang auch sehr viel näher ging, als es jetzt heute gehen würde. Aber ich hatte damals Dinge gesagt, die heute fast Allgemeinplätze geworden sind. Also die zum Beispiel, wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben, das wird nicht mehr weggehen. Oder ich habe vor Schulschließungen gewarnt. Alles Dinge, worauf wir uns jetzt gesellschaftlich zum Teil geeinigt haben. Und natürlich, glaube ich, zeigt es so ein wenig, dass wir in Teilen, nicht immer, aber sehr schnell so eine Empörungskultur haben und gar nicht erstmal versuchen zu verstehen, dass der andere da vielleicht auch einen Punkt haben könnte. Ganz egal, um welches Thema es eigentlich geht, aber es wird immer sehr schnell geurteilt und ich habe das doch auch am eigenen Leib dahingehend gespürt, dass ich das Gefühl habe, es sind wirklich Wellen, wirklich Empörungswellen, die über mir hinwegziehen und vor allem in den Social-Media-Bereich. Und dann hat man sich dann so ein Stück weit zurückgezogen und ist vielleicht auch vorsichtiger geworden. Aber gleichzeitig habe ich dann auch gemerkt, dass die Bürgerinnen und Bürger es schätzen, dass man auch so offen und klar Dinge auch anspricht. Also das hat mich schon auch geschärft und mittlerweile, ja, ich bin angeeckt, aber ich glaube, Ecken und Kanten zu haben, ist etwas, was auf der einen Seite vielleicht einige stört. Aber es gibt auch Politikern etwas, woran sich die Bürgerinnen und Bürger festhalten können und sagen, ja, das ist richtig, das mag ich.
Ich habe es ja schon betont, Sie waren eine der bekanntesten Persönlichkeiten aus der Wissenschaft wegen der Corona-Pandemie. Erleben Sie heute noch im öffentlichen Raum, dass man Sie anspricht? Ach, Herr Streeck, ich kenne Sie doch von damals, und spricht man Sie aktuell hin und wieder mal noch an auf diese Zeit?
Ja, eigentlich sogar noch recht viel. Also ich komme auch immer noch Menschen auf mich zu und bedanken sich bei mir, dass ich ihnen ein wenig Hoffnung in der Zeit gegeben hätte. Und das war mir selber gar nicht so bewusst. Damals dachte ich, es geht mehr um die Meinung, die man vertreten hat. Aber für viele war das eine sehr dunkle Zeit. Und die saßen immer vor dem Fernseher und hatten Angst, dass man hier nicht mehr rauskommt. Also dass es irgendwie so ein dunkler Tunnel wäre. Und viele sprechen mich an, dass ich da so denen ein bisschen Licht gegeben habe, dass es doch nicht so schlimm ist, dass man da doch auch rauskommen kann. Und vom Wording, also im Grunde waren ja die Positionen gar nicht so konträr. Aber es war, wie es dargestellt wurde, dass man vielleicht auch ein bisschen Hoffnung damit gegeben hat in dieser Zeit. Also ich hoffe, dass wir das auch aufarbeiten werden. Also nicht nur die Frage des Wissenschaftlichen, wie man wissenschaftlich damit am besten umgeht, sondern auch die Frage, wie man medial und kommunikativ mit so einer Phase umgeht. Weil Krisen werden wir als Gesellschaft immer wieder erleben.
Ist diese Hoffnung, die Sie gerade ansprechen, dass man diese Zeit aufarbeitet und dann daraus ja Lehren zieht. Ich glaube, darum geht es ja auch, zu erkennen, was haben wir denn damals eigentlich richtig oder falsch gemacht. Nicht nur im konkreten Doing, sondern auch von der Herangehensweise. Wie sind wir mit dem Thema umgegangen? Wie sind wir mit dieser unbekannten Gefahr umgegangen als politisch Verantwortliche? War das auch ein Stück weit Antrieb, jetzt in die Politik zu wechseln, sich daran auch zu beteiligen?
Ja, also ja und nein. Also mir geht es schon darum, dass wir Debatten anders führen müssen, dass wir auch mehr aufeinander zugehen müssen und vielleicht auch mal sagen kann, we agree to disagree, aber wir haben darüber gesprochen. Das fehlte mir in der Corona-Pandemie zum Teil in der Politik, das fehlt mir manchmal auch heute, aber mir geht es jetzt nicht konkret um die Aufarbeitung der Corona-Politik. Ich habe ja darum gebeten, nicht Teil der Enquete-Kommission zu sein, die ja im Moment im Bundestag stattfindet, zum Lehren aus der Corona-Pandemie. Und das habe ich aus folgendem Grund gemacht. Ich finde, jemand, der so nah da dran war wie ich, der zwar keine Entscheidungen getroffen hat, aber natürlich das Gefühl hat, dass bestimmtes richtig ist oder falsch gelaufen ist und nicht objektiv mehr rangehen kann, der sollte nicht in der Corona-Enquete-Kommission sein. Ich glaube, wir brauchen da gerade Politiker und Sachverständige, die vielleicht ein bisschen neutraler darauf blicken können, um sich dann auch die unterschiedlichen Perspektiven nochmal neu nähern zu können. Also nicht jeder, natürlich hat jeder eine Erfahrung aus der Corona-Pandemie, aber jemand, der so drin war und sich jeden Tag damit beschäftigt hat, das sollte in meinen Augen nicht derjenige sein, der dann auch noch die Aufarbeitung macht.
Haben Sie denn den Eindruck, dass wir uns da jetzt im Prozess auf einem Weg befinden, an dessen Ende der Aufarbeitung tatsächlich dann auch etwas Konstruktives passiert? Oder droht das vielleicht auch ein Stück weit, ich nenne das mal so, zu versanden?
Also meine Hoffnung ist schon, dass wir hier eine Aufarbeitung bekommen, dass wir hier auch vielleicht Handlungsstränge bekommen, was wir verändern müssen. Im Moment scheint es noch sehr aufgeladen zu sein, die Enquete-Kommission. Ich betrachte das auch nur aus der Ferne. Ich habe gesagt, ich helfe immer auch mit Rat und Tat, aber ich werde nicht aktiv in Erscheinung treten. Aber die Enquete ist ja gerade erst gestartet. Und vielleicht braucht es auch noch ein bisschen Zeit, dass wir da auch, oder vielleicht auch ein bisschen mehr Abstand, dass wir da auch gute Lehren ziehen können.
Okay. Jetzt haben Sie eben etwas angesprochen. Wir hatten in dieser Zeit ja massive Polarisierungen und ich glaube, die haben sich leider fortgesetzt. Also die AfD hat ja ein Stück weit auch sehr stark profitiert aus dieser Zeit, ist unsere Wahrnehmung, aus dieser Polarisierung, hat aus dieser Gegnerschaft, die es da gab, oder bei den Menschen, die sich nicht mitgenommen gefühlt haben, ich will es mal so formulieren, offensichtlich ein Stück weit auch Wählerschaft gewonnen. Was tut Politik, um mal ganz abgesehen von Corona insgesamt ein Stück weit aus dieser Polarisierung herauszukommen? Oder tut Politik da überhaupt etwas?
Also erstens, ich glaube, die Polarisierung oder die Spaltung in der Gesellschaft, die ist schon vorher gestartet. Nur die Pandemie war da ein Katalysator, der das die Pole mehr auseinandergetrieben hat. Ich denke schon, dass die Politik hier mehr tun kann, um auch diese Spaltung zu überwinden. Ich glaube, reinzugehen zu den Bürgern ins direkte Gespräch, das muss mehr erfolgen. Es muss auch mehr erklärt werden, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden. Also ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschen verstehen, dass zum Beispiel auch Reformen im Sozial- und Gesundheitssystem stattfinden müssen, wenn man erklärt, was eigentlich die Problematik da ist. Aber ich glaube, wir sind weggekommen von dem Erklären, sondern immer ins Machen. Und Politik gehört aber dazu, dass man auch die Dinge vielleicht auch in unterschiedlichen Sprachen und unterschiedlichen Duktus erklärt, damit sich jeder mitgenommen fühlt. Ich hatte den Eindruck, dass zum Beispiel in der Corona-Pandemie ich sehr viele in den ostdeutschen Bundesländern, die eigentlich immer auch schon zum Teil auch von Corona-Diktatur gesprochen haben, wenn ich dahin gefahren bin, die Leute mit mir diskutiert haben. Und man dieses Angebot zu sprechen, das fehlt in der Politik zum Teil. Und da müssen wir in meinen Augen wieder hinkommen.
Ja, die Menschen mitnehmen ist ein Stichwort für die Gesundheitspolitik insgesamt. Wir als Deutsche Krankenhausgesellschaft haben ja alle Hände voll zu tun mit der Krankenhausreform. Das ist Ihnen bewusst und wir sind ja jetzt an so einem Punkt, wo es wahrscheinlich jetzt auch wirklich losgeht mit der Krankenhausreform, nachdem das Gesetz doch jetzt auch im Bundesrat demnächst beschlossen wird. Auch da scheint mir noch einiges erklärt werden zu müssen. Wir erleben das ja auch bei Wahlen, dass in Regionen, in denen Krankenhäuser in Schieflage geraten sind oder vielleicht sogar schließen, Politik es sehr schwer hat, sag mal, einen Fuß auf den Boden zu bekommen, auch diese Veränderung zu erklären. Ich glaube, das ist auch ein sehr aktuelles, exemplarisches Beispiel dafür, dass wir die Menschen auf dem Weg der Veränderung wirklich mitnehmen müssen. Dazu meine Frage, hat der ehemalige Gesundheitsminister an dieser Stelle vielleicht auch einen strategischen Fehler gemacht, indem er seine Krankenhausreform, ich sag's jetzt mal, gegen jeden Widerstand umsetzen wollte, ohne diejenigen ein Stück weit mitzunehmen, angefangen bei den Ländern, wo er gesagt hat, na ja, ihr seid nicht wirklich aktiv gewesen in der Vergangenheit, ich zeige euch jetzt mal, wie es geht, bis hin zu uns als Deutscher Krankenhausgesellschaft, den Trägern, aber auch anderen, wo er gesagt hat, ich weiß, wie es geht, das ist mein Konzept, das ziehen wir jetzt durch.
Ja, ich glaube, dass wir gerade bei solchen Themen wie im Gesundheitsbereich versuchen müssen, erstmal alle auch an einem Tisch zu bekommen, um erstmal zu sehen, was ist eigentlich der kleinste Konsens, den wir hier finden können. Und gerade im Bereich der Krankenhausreform ist es natürlich schwierig, wenn in Nordrhein-Westfalen bereits eine Krankenhausreform stattfindet und man eine andere Krankenhausreform dann durchsetzen will. Dann viele Länder haben sich, also ob jetzt Hessen, Bayern, Schleswig-Holstein, wollen ja auch eine Krankenhausreform durchführen und haben sich nach der Nordrhein-Westfalen-Krankenhausreform gerichtet. Wenn man dann sagt, nein, wir machen das alles nochmal, das ist natürlich erstmal, stößt auf Unverständnis, aber bedeutet auch gleichzeitig Kosten. Die Transformation der Krankenhauslandschaft kostet. Und wenn Länder da schon rein investiert haben, ist es für die Länder natürlich unverständlich, die einzelnen Akteure nicht mitzunehmen. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass die Krankenhausreform zum Teil, das ist jetzt sehr speziell, da reinzugehen, aber mit den unterschiedlichen Abrechnungssystemen, also den Groupern, dass das sehr verkopft war. und gar nicht so praktisch anwendbar in dem Sinne, wie es in anderen Bundesländern durchgeführt wird. Auch hier geht es auf der einen Seite ja um die Reform, was auf dem Papier steht, das andere aber, was die Bürgerinnen und Bürger dabei denken. Und ich glaube, hier ist ganz wenig erklärt worden, dass es bei diesem hochemotionalen Thema, mein Krankenhaus zu Hause vor der Haustür, dass nie die Frage in dem Raum gestellt wurde, will man eine nahe Versorgung haben oder will man die beste Versorgung haben? Und das ist ja eigentlich die Kernfrage dabei. Und dass man auch die beste Versorgung dadurch sicherstellen kann, indem man die Krankenhauslandschaft etwas verringert, aber dafür spezialisiert.
Ja, und die Balance zwischen Grundversorgung, die man durchaus mit hoher Qualität wohlortnah leisten kann, aber dann eben den aufwendigen, komplexeren Therapien, die in einem Zentrum besser aufgehoben sind und dafür dann auch entsprechend weitere Wege in Anspruch genommen werden sollten. Ja, kommen wir zu Ihrer aktuellen Aufgabe. Sie haben sich als Bundestagsabgeordnete der Union entschieden oder wurden dazu berufen. Vielleicht erzählen Sie uns, wie man dazu kommt. Sind Sie jetzt Drogen- und Suchtbeauftragter der Bundesregierung? Ist kein neues Amt, sondern Sie haben diese Rolle übernommen mit Beginn dieser Legislatur. Haben Sie sich darum beworben oder sind Sie gefragt worden? Wie kommt man zu so einer Position?
Also erstmal bin ich sehr dankbar, dass ich gleich in der ersten Legislaturperiode ein Regierungsamt bekomme. Das ist gar nicht so selbstverständlich und habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe mich nicht beworben. Also für mich war es so, es war ein Sonntagmorgen. Es gibt so eine Joggingroute durch den Kottenforst bei uns in Bonn. Das sind 12 Kilometer. Eigentlich nur durch den Wald für mich und ich wollte gerade loslaufen, da klingelte das Telefon und wurde wirklich gefragt, Drogenbeauftragter kannst du dir nicht vorstellen, oder? Und ich war total verwirrt, weil ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin.
Und Sie wollten ja eigentlich weiterlaufen.
Ja, ich war noch gar nicht angefangen. Also ich habe noch keinen einzigen Schritt getan und habe dann um Bedenkzeit gebeten, hab gesagt,
wie viele Stunden hat man Ihnen gewährt? Ja, ich hab gefragt,
gib mir 2 Stunden. Und dann bin ich nach Hause gegangen, nicht gelaufen und habe Telefonate geführt mit vertrauten Freunden, ob das jetzt ein richtiger Schritt ist und bin zu Hause angekommen. Ich glaube, kurz bevor ich zu Hause angekommen bin, habe ich schon zurückgerufen und habe gesagt, dass ich das gerne machen würde. Und es ist die richtige Entscheidung. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich merke aber auch, was da für ein Druck brodelt, der gar nicht so in die Öffentlichkeit kommt. Weil wenn man das Thema sich mal anschaut, das ist so ein Blumenstrauß an unterschiedlichen Themen, begonnen mit den einzelnen Substanzen, ob jetzt Ecstasy, Kokain, Crack und die ganzen synthetischen Opioiden, Lachgas und so weiter, bis hin zu den ganzen Verhaltenssüchten, wo man dann auch, also erst im Nachgang lernt, was das alles bedeutet. Die ganze Spielsucht, Glücksspiel, die ganze organisierte Kriminalität. Ich war gerade in Wien auf der Konferenz für Narcotic Drug und organisierte Kriminalität. Kaufsucht, Pornosucht, Mediensucht, das alles fällt in meinem Bereich und das ist ein wahnsinniger Blumenstrauß, aber auch höchst komplex zum Teil.
Wie viele Mitarbeiter hat man da? Wie darf man sich das vorstellen? Wie arbeitet so ein Beauftragter?
Ja, eigentlich haben wir wirklich zu wenig Mitarbeiter dafür, was das Thema eigentlich ist. Also wir haben 10 Mitarbeiter. Und da ist der Leiter der Stabsstelle, aber dann eine Person verantwortlich für die Presse. Ich versuche ja relativ viel Presse zu dem Thema zu machen, weil Öffentlichkeitsarbeit ja originäre Aufgabe auf einem Beauftragten ist. Dann haben wir die verschiedenen Süchte und Drogen unterteilt. Einmal legale Drogen, Alkohol, Tabak, Medikamentensucht, da wird es schon wieder schwieriger, bis hin dann zu den illegalen Drogen, wo auch Cannabis immer noch dazu gehört, also einfach in der Aufteilung, aber die ganzen synthetischen Opioide, Kokain, Crack. Und dann haben wir die Bereiche um die Suchthilfen. Weil auch der Kontakt zu den Suchthilfen, den Einrichtungen, die Drogenkonsumräume und die ganzen niedrigschwelligen Angebote, die gehören natürlich auch zu unseren, also mit denen wir sehr engen Kontakt pflegen und schauen, wo wir gemeinsam was erreichen können. Also wir haben das Internationale auch. Also ich bin als Executive Director der Executive Rat im bei der Europäischen Drogenagentur, dadurch natürlich sehr frequent auch in Lissabon. Dann haben wir die UN-Meetings zu Narcotic Drugs und internationalen Drogenhandelabkommen, sodass wir uns mit sehr wenigen Leuten auf sehr viele unterschiedliche Fachbereiche aufteilen müssen. Und das merkt man natürlich dann auch zum Teil, dass das eine enorme Belastung im Stab sein kann.
Herr Professor Strick, lassen Sie uns zunächst mal über die Situation in Deutschland und die Entwicklung, die Sie da sehen, sprechen. Wir haben ja zum Teil, also wenn man jetzt beispielsweise nach Amerika schaut, hört man immer wieder, da gibt es eine ganz große Welle von Menschen, die arzneimittelabhängig sind, Opiate und Ähnliches. Wie ist die Situation in Deutschland? Haben wir eine zunehmende Betroffenheit hier bei uns oder ist das eine, sagen wir, stabile Situation auf einem vielleicht kritischen oder weniger kritischen Niveau? Was tut sich gerade im Bereich der Drogen?
Ja, also wir müssen erstmal also sagen, dass wir nicht so ein Drogenproblem haben wie in den USA. Also die haben ja wirklich eine Opioidkrise, eine Fentanylkrise und das ist, dass wir so gut bisher dastehen im Vergleich, liegt eigentlich an unseren Ärzten. Die sind sehr restriktiv in der Verschreibung gewesen von Opioiden und wir haben ein Betäubungsmittelgesetz, was da natürlich auch als Bollwerk dagegen stand, dass es so leicht verschrieben werden konnte. Wir haben aber jetzt mittlerweile eine sehr parallele Entwicklung, die wir auch in den USA sehen. Vielleicht für alle zum Verständnis, in den USA gibt es pro Jahr rund 80.000 Fentanyl- oder Opioid-Tote, Drogentote. Das haben wir in Deutschland nicht. Aber wir sehen einen ständigen Anstieg der Drogentotenzahlen. Wir sehen einen Anstieg von synthetischen Opioiden auf dem Markt und haben da schon die Sorge, dass wir eine Entwicklung bekommen wie in den USA. Denn was bei uns gerade passiert, ist, dass vieles über das Internet im Moment stattfindet. Drogen sind mittlerweile überall verfügbar, zu jeder Zeit. Sie werden direkt ins Jugendzimmer geliefert, zum Teil kommen sie als gefälschte Tabletten, also Benzodiazepine zum Beispiel oder auch Oxycodon werden bestellt, aber es sind hochpotente synthetische Opioide drin. Diese Opioide haben eine wahnsinnige Potenz. Die sind nämlich bis zu der 500-fach stärkere Wirkung als das herkömmliche Heroin und können dann in Bleistiftstützengrößen bereits tödlich sein. Dass die synthetischen Opioide so zunehmen, das hat auch mit der Weltpolitik zu tun. Die Taliban haben die Schlafmondfelder zerstört und dadurch ist der Heroinmarkt immer mehr eingebrochen. Dadurch wurden die künstlich hergestellt und vor allem auch in China sehr viel künstlich hergestellt. Und dadurch, dass man so kleine Mengen braucht, ist das Schmuggeln auch sehr viel leichter. So dass wir mittlerweile beim Heroingehalt von 30% auf rund 11% runtergegangen sind und diese künstlichen Opioide von Fentanyl, Nitazene, Orphine immer mehr auf dem Markt schwemmen. Und diese Stoffe dann auch zum Beispiel aufs Cannabis gesprüht werden, was auf dem Schwarzmarkt zu bekommen ist. So dass wir hier wirklich die Sorge im Moment haben, dass wir in eine Drogenkrise reinschlittern und das vor unseren Augen passiert und wir gar nicht schnell genug reagieren. Da haben wir jetzt einige Maßnahmen ergriffen, wie zum Beispiel ein Monitoring- und Frühwarnsystem, um idealerweise in Echtzeit zu verstehen, was gerade auf den Straßen unterwegs ist, welche, und dass wir auch warnen können und auch die Rettungskräfte warnen können, dass vielleicht das Gegenmittel, was es gibt bei Überdosierung, das Naloxon, dann auch vielleicht 4-mal oder 5-mal gegeben werden muss, bevor es eigentlich wirkt. Also da haben wir eine Entwicklung gerade, die wir auch europaweit sehen, die uns Sorgen bereitet. Und ich glaube, wir müssen hier auch achtsam sein, dass uns das nicht aus den Händen schlittert.
Was kann man tun? Ich sag jetzt mal, uns hören auch Eltern zu, die Sorge haben, was passiert da möglicherweise an den Schulen, was passiert mit meinen Kindern, Jugendlichen. Kann man irgendetwas tun, um ein Stück weit, sagen wir, präventiv tätig zu sein? Klar, das Thema thematisieren in der Familie, aber was kann man tun? Ist man machtlos dieser Situation ausgesetzt?
Also natürlich versuchen wir von unserer Seite einmal mit Aufklärung und also Primärprävention auch reinzugehen, um hier aufmerksam auf die Situation zu machen. Das gelingt aber nur ein Stück weit. Auch bei knappen Kassen können wir keine großen präventiven Aktionen machen. Gleichzeitig ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass vieles übers Internet mittlerweile stattfindet. Das ist es kinderleicht, ins Darknet zu gehen und sich dort Drogen zu bestellen. Also ob jetzt Opioide, Kokain, Crack, das ist alles sehr, sehr leicht zu bekommen. Und das Angebot geschieht mittlerweile über ganz normale öffentlich zugängliche Wege wie Snapchat oder über Discord, also diese Spielerplattform, werden dann diese Webseiten angeboten. Und ich glaube, darüber zu reden und auch zu sagen, das ist wirklich höchst gefährlich, kann tödlich sein, das ist schon mal erstmal der erste Schritt. Weil manchmal passiert es eben anders, dass Jugendliche nervös sind und oder Ängste entwickeln und dann lesen sie, dass zum Beispiel eine Benzodiazepine helfen, also irgendwelche legalen Tabletten. Am Anfang werden sie vielleicht von der Mutter aus dem Schlafschrank geholt und dann irgendwann online bestellt. Das können aber dann gefälschte Medikamente sein. Und da ist es wirklich wichtig, dass auch allen klar ist, dass wenn man Medikamente sich holt, dann beim Arzt ein Rezept und bei der Apotheke die Medikamente und nicht irgendwo aus dem Internet. Von Tilidin bis anderen Medikamenten wird da alles Mögliche mittlerweile bestellt. Und da ist der Staat relativ blind leider noch, was in der virtuellen Welt, in digitalen Medien passiert.
Lassen Sie uns mal zu den legalen Drogen kommen. Jetzt hat es in der letzten Legislaturperiode ja, ich nenne das jetzt mal so, die Legalisierung von Cannabis gegeben. Das war kein Herzensanliegen der Union, die Sie ja vertreten. Jetzt sind Sie sozusagen an der Regierung. Wie gehen Sie mit diesem Thema um als Fraktion, aber auch Sie als Person in Ihrer Funktion als Drogen- und Suchtbeauftragter? Wollen Sie da etwas rückgängig machen?
Also vielleicht erstmal die Problembeschreibung, denn wir haben ja eine künstliche Unterteilung in meinen Augen zwischen Konsumcannabis und Medizinalcannabis. Cannabis kann auf Rezept verschrieben werden und da auch unterschiedliche Konzentrationen von dem Wirkstoff da drin. Wir haben aber das Phänomen in Deutschland, dass der Cannabis-Import, Medizinal-Cannabis-Import von 2023 von rund 8 Tonnen auf 201 Tonnen in 2025 angestiegen ist. Wir sehen vor allem den Anstieg unter Privatrezepten, nicht über die über die gesetzliche Krankenversicherung abgerechnet werden. Wir sehen auch eine Disbalance dahingehend, dass viel mehr Männer, fast 80% Männer, die Rezepte bekommen und nicht Frauen. Sodass wir davon ausgehen müssen, dass hier das Medizinsystem missbraucht wird für den Freizeitkonsum. Und da müssen wir in meinen Augen gegensteuern. Es gibt mittlerweile Online-Plattformen, wo man mit einigen wenigen Klicks ein Rezept bekommt und dazu das Cannabis. Und ganz egal, welches Medikament das wäre, ob das jetzt auch eine Abnehmenspritze oder ein Schilddrüsenhormon wäre, mit jedem Medikament, wo man so einen Missbrauch sieht, müsste man gegensteuern. Dafür hat Frau Wagen ja einen Gesetzentwurf vorgelegt, was Versandhandel und telemedizinische Verschreibung verbieten soll im Grunde. Aber das, da müssen wir natürlich schauen, wie wir das, wie wir da eine Einigung finden. In meinen Augen müssen wir hier auch größer denken, weil ich glaube, wir müssen auch über das Konsum Cannabis reden. Wir haben Eigenbedarf von 25 Gramm, was man haben darf, was größer ist als jedes andere europäische Land. Wir dürfen aber auch 3 Pflanzen zu Hause haben, wo der EcoKang-Bericht gezeigt hat, dass eine Person sogar 3,5 Kilogramm anbauen kann an Cannabis. So dass, dass hier solche Diskrepanzen sind, die wir wegnehmen müssten. Ich denke, dass man beim Medizinalcannabis strenger sein muss, aber auf der anderen Seite vielleicht auch über die zweite Säule, über die Pilotprojekte nachdenken muss, dass man vielleicht auch einen zum geringen Anteil nach verpflichtender Aufklärung und Einschreibung auch einen Bezugsweg über die Apotheken ermöglichen kann. Nur würde ich das wirklich gerne getrennt haben vom Medizinsystem. Das eine ist Medizin, wo die Evidenz nicht ganz so groß ist, und auf der anderen Seite der Konsum. Ich glaube, wenn wir das gemeinsam diskutieren, dann findet man da vielleicht auch eine Lösung.
Sie haben eben, oder wir haben uns eben über die harten illegalen Drogen unterhalten und über die Gefahr, die darin besteht, dass sie so leicht verfügbar sind in hoher Potenz und Ähnlichem.
Die illegalen.
Die illegalen Drogen. Jetzt reden wir über Cannabis. Manche sagen, ja, ein Stück weit führt das möglicherweise auch Menschen an Drogen heran. Sehen Sie das auch so? Gibt es da einen gewissen Zusammenhang?
Da geht die wissenschaftliche Meinung auseinander. Es gibt für beides Argumente, dass also Cannabis, einige sagen, Cannabis wäre eine Einstiegsdroge für illegale Drogen, andere sagen, dass das wäre nur ein, dass es diesen direkten Zusammenhang nicht gibt. Ich glaube, um es kurz zusammenzufassen, die Diskrepanz entsteht oder die unterschiedliche Meinung entsteht dadurch, dass nicht jeder, der Cannabis raucht, fängt an mit illegalen Drogen, sondern nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil. Auf der anderen Seite von denen, die illegale Drogen konsumieren, konsumieren die meisten auch Cannabis. Sodass hier dann die Frage ist, ja, was ist die Henne und das Ei, und da ist sich die Wissenschaft nicht einig. Ich glaube, wir müssen uns Cannabis aus 2 Gründen nähern. Auf der einen Seite natürlich als Drogen- und Suchtbeauftragter will ich nicht, dass es so ein komplettes Laissez-faire damit Umgang mit Cannabis gibt. Auf der anderen Seite geht es hier auch um Schadensminimierung, weil ich hatte ganz am Anfang des Podcasts schon gesagt, dass es jetzt auch Cannabis auf der Straße gibt, auf dem Schwarzmarkt, was mit synthetischen Opioiden besprüht wird und dadurch eigentlich richtig gefährlich werden kann und auch eine richtige andere Abhängigkeit erzeugen kann, sodass man hier auch durch Schadensminimierung und der Stärkung einer zweiten Säule auch schaffen kann, dass hier vielleicht keine Opioidabhängigkeit entsteht. Also dahingehend ist es komplex. Ich würde mir nur wünschen, dass wir klare Regeln haben, wo der Staat auch klare Regeln setzt, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Das haben wir gerade nicht ganz so gut. Und auf der anderen Seite aber auch klar ist, wo es um Schadensminimierung dabei geht. Ein Beispiel, wo ich finde, der Staat ist nicht sehr deutlich dabei, ist der Eigenanbau. Im Nettomarkt kann man im Moment Cannabis-Samen für ein paar Euro kaufen und das ist vollkommen legal. Dass aber dadurch Cannabis auch auf Blumenwiesen verstreut wird, dass Cannabis auch von Kindern angebaut wird, was dann wieder nicht erlaubt ist, aber der Staat regiert natürlich nicht zu Hause rein. Also wir haben hier wirklich Probleme geschaffen und die müssen wir vorher auflösen, bevor wir da weitermachen.
Ist es nicht auch ein mindestens problematisches Signal gewesen, Cannabis sozusagen als eine Droge darzustellen oder ein Konsumgut, was ja offensichtlich relativ unproblematisch ist, sonst hätte man ja diese Öffnung und diese Legalisierung in der Weise nicht gemacht, auch wenn manche sagen, ja, der eigentliche Grund war ja, um Kriminalisierung irgendwie vorzubeugen und Ähnliches. Aber es ist doch jetzt mittlerweile in den Köpfen, hat sich es doch festgesetzt, bei vielen zumindest, naja, das ist genauso wie Alkohol, über Alkohol reden wir gleich auch noch, aber es ist irgendwie kein Problem mehr. Man läuft ja auch durch die Stadt, das ist ja jetzt nun auch etwas, und man nimmt es wahr an der einen oder anderen Stelle, den Geruch von Cannabis, man ist dann ganz überrascht, aber es ist, ja, ich will jetzt nicht sagen zum Alltag geworden, aber es ist doch normalisiert worden, der Konsum, oder? Sehen Sie das anders?
Ja, als Arzt muss ich ganz klar sagen, also dass Cannabis auch nicht gesund ist, sondern genauso schädlich. Ne? Wenn man es raucht, schädigt es die Lunge und kann bei vor allem bei Jugendlichen Cannabis-induzierte Psychosen hervorrufen. Also die Entwicklung finde ich hier wirklich gefährlich, dass man so sagt, es wäre harmlos. Ja, wenn man direkten Vergleich mit Alkohol ziehen würde, was ich eigentlich auch schon für falsch halte, das zu machen, dann muss man sagen, dass Cannabis weniger gefährlich ist als Alkohol, weil es weniger direkte Schäden verursacht. Trotzdem finde ich, wenn diese Diskussion auf dieser Ebene läuft, dann nähern wir uns diesem Thema falsch, weil wir versuchen gerade so hart, dass Alkohol und Tabak nach und nach aus der Gesellschaft zu verdrängen, dass es weniger häufig konsumiert wird. Da können wir nicht im Umkehrschluss sagen, dass, ach, Cannabis ist aber alles in Ordnung. Wir können doch nicht, also das ist eine widersprüchliche Nachricht vom Staat und da müssen wir doch insgesamt sagen, wir wollen Drogen, dass sie weniger in der Gesellschaft konsumiert werden. Und darum halte ich diese Teillegalisierung, so wie die Ampel das gemacht hat, für falsch.
Sie haben gerade gesagt, Sie versuchen hart gegen Tabak und Alkohol vorzugehen. Ich würde jetzt mal kritisch nachfragen, ist das wirklich so? Wenn Sie in andere europäische Länder schauen, dann ist es zum Teil viel aufwendiger, viel teurer, an Alkohol zu kommen oder auch an Tabak zu kommen. Also gerade Alkohol ist ja in Deutschland ein Konsumgut, was permanent zugänglich ist. Klar, es gibt die Altersgrenzen, aber es ist permanent präsent und es ist auch relativ billig, Alkohol zu erwerben im europäischen Vergleich. Warum ist das so, wenn Sie sagen, wir wollen da eigentlich hart dagegen vorgehen?
Habe ich hart gesagt? Nein, ich meine, dass wir nach und nach versuchen, okay, das aus der Gesellschaft mehr zurückzudrängen. Aber ja, das ist auch ein Widerspruch in unserer Gesellschaft. Das muss man klar sagen. Wir haben irgendwie gesagt, dass Alkoholkonsum in Ordnung ist. Also wir haben uns gesellschaftlich darauf geeinigt. Nun kann man natürlich auf der einen Seite sagen, dass man hier viel stärker vorgehen sollte, aber man muss auch sagen, es ist schwer, eine politische Mehrheit dann zu finden. Ich versuche gerade aktuell wirklich bei den Vapes etwas zu machen. Also Vapes, das sind diese E-Zigaretten, die nach Strawberry, Kiwi, Coca-Cola, Kaugummi oder ähnliches schmecken und die vor allem Kinder, sage ich bewusst, und Jugendliche dazu bringen, verleiten, diese Vapes zu konsumieren. Die haben einen süßen Geschmack, die sehen aus wie Wassereis in ihrer Aufmachung und werden sogar im Süßigkeitenautomaten verkauft. Wir haben einen positiven, langsamen Trend, dass der Tabakkonsum in Deutschland zurückgeht. Aber bei den Vapes geht es bei Kindern und Jugendlichen nach oben. Und das liegt an diesen Geschmacksrichtungen. Jetzt versucht das BMLE, das Landwirtschaftsminister und Ernährungsministerium, wofür ich denen sehr dankbar bin, 13 Zusatzstoffe für Vapes zu verbieten. Da hat das Bundesinstitut für Risikobewertung klar gesagt, die können Krebs erzeugen. Zum Beispiel Sucralose, wenn das eines dieser Stoffe, wenn das macht so einen süßen Geschmack, wenn das erhitzt wird, führt es zu Aldehydverbindungen und Chloridverbindungen, die Krebs entstehen lassen können und auch die Lunge verkleben. Und das kann nicht mehr inhaliert werden. Menthol, bei Zigaretten schon verboten, führt zu einem tiefen Inhalieren der Stoffe in die Lunge. Das kann nicht, das gibt es viele Studien zu, das kann nicht in Vapes drin sein. Und so geht es um 13 Stoffe, die wir rausnehmen wollen. Und der Gegenwind ist massiv. Natürlich von der Industrie, aber auch aus den Wahlkreisen. Jeder Kioskbesitzer gefühlt schreibt gerade seinen Abgeordneten. Und da müssen wir doch auch mal gesellschaftlich sehen, wo hier eigentlich die Balance ist. Ne? Ist es etwas, was ja nicht leichtfertig verboten werden soll, sondern etwas, was relativ klar ist, dass es Kinder und Jugendliche höchst nikotinabsüchtig macht. Das ist ein hoher Gehalt von Nikotin in diesen Vapes und gleichzeitig auch noch lungenschädigend, nierenschädigend, leberschädigend ist. Und dass wir die rausnehmen sollten, sowas sollte eigentlich Konsens sein. Ich mache diesen langen Schleifer, weil bei Alkohol ist es noch mal schwieriger. Ich hatte einmal den Vorstoß gemacht, einen Vorschlag übrigens von Karl Lauterbach aufgenommen, dass Alkohol, diese kleinen Cognac-Fläschchen in der Supermarktkasse vielleicht nicht so gut sind, gerade dahingehend, dass vor allem trockene Alkoholiker, also die in der Alkoholabstinenz sind, ist immer wieder daran erinnert werden, gerade in einer Phase, wo sie sich langweilen. Und meinte nur, dass sie da vielleicht nicht im Supermarkt stehen sollten. Und der Gegenwind war enorm. Und es ist mir so unverständlich, dass bei solchen kleinsten Nadelstichen eigentlich, da schon der Gegenwind so schwierig ist. Da werden wir es noch schwieriger haben, wenn wir größere Schritte gerade im Bereich vom Alkohol versuchen durchzusetzen.
In der Tat. Und ich glaube, das ist ja auch genau dann die Aufgabe eines Politikers, und ich höre bei Ihnen raus, dass Sie sich das durchaus auch zum Ziel gesetzt haben, solche Widerstände zu überwinden und damit auch sozusagen die Widersprüche aufzudecken. Auf der einen Seite steckt da ein großes Potenzial, ich rede jetzt mal über Prävention, und auf der anderen Seite kann man dann oder zögert man, einen Schritt zu gehen wie den Sie gerade beschrieben haben, beispielsweise solche Artikel an der Supermarktkasse nicht anzubieten, sondern an anderer Stelle, wo sie auch nicht so auffallen, oder bei den Vapes bestimmte Zusatzstoffe zu verbieten. Das sind ja eigentlich kleine Aspekte, kleine Schritte, die aber Wirkung entfalten könnten. Und wenn man da schon einknickt, ich will es mal so formulieren, oder nicht die Stellung hält als politisch Verantwortlicher, dann wird es doch schwierig mit großen Schritten im Bereich Prävention, ich sag mal Zuckersteuer, Alkoholsteuer zu erhöhen oder bestimmte Verbote dann doch auszusprechen, wo man sieht, das ist einfach nicht gut, dass bestimmte Dinge so breit verfügbar sind. Wie kommt man aus der Situation raus? Es sind dauernd irgendwo Wahlen und Politiker werden auch ständig von Lobbyisten angesprochen und versucht zu beeinflussen. Wie kriegt man das hin?
Ja, ich glaube, ich glaube gerade bei Tabaksteuer, Alkoholsteuer, da ist gibt es ja zwei unterschiedliche Schulen. Das ist mir erst über das Wochenende so richtig bewusst geworden, wo hier eigentlich die Diskrepanz liegt, weil die Finanzpolitiker sagen natürlich, naja, wir wollen einen moderaten Anstieg der Tabaksteuer haben, weil dann kann man auch besser mit den Einnahmen rechnen. Ich glaube, unsere Schule als Mediziner ist, eine Tabaksteuer, eine deutliche Verteuerung des Tabak oder der Nikotinprodukte führt zu weniger Konsum. Das ist ja auch relativ gut gezeigt worden. Aber dass man das als Steuerungsinstrument versteht, einfach das unattraktiver zu machen, das ist etwas, was noch bisher nicht in der Politik gelungen ist, durchzusetzen. Also eine Steuererhöhung als ein Steuerungsinstrument. Ich glaube, nur bei den Alkopops ist das damals mal am Rande als Nebenerscheinung mal passiert. Aber das ist eigentlich der Knoten, der erstmal zerschlagen werden muss, bevor wir dann auch Irgendwo mal. Und da, glaube ich, bietet sich die Tabaksteuer gerade am besten an.
Aber Sie beschreiben die Situation auch so, wie ich sie erlebe. Aber das Verrückte ist ja eigentlich, die gleichen Finanzpolitiker beklagen die hohen Ausgaben im Bereich der Krankenversicherung, die hohen Ausgaben im Gesundheitswesen, die ja in Teilen mit beeinflusst werden durch, ja, Tabakkonsum, durch Alkoholkonsum, durch ungesunde Lebensweise und Ähnliches. Da sind wir in Deutschland ja nicht gerade an der Spitze der Bewegung, das kann man ja nicht gerade sagen. Wir haben große Präventionspotenziale, aber man zögert dann am Ende des Tages doch. Und Sie haben einen der Aspekte benannt, weil man sagt, okay, wir müssen aufpassen, dass die Steuereinnahmen nicht wegbrechen. Gleichzeitig hat man ja die Chance, Geld einzusparen, was man im Gesundheitswesen verausgaben muss. Insofern, warum sieht Politik nicht diese Zusammenhänge?
Ja, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, welche Politikerbrille man aufsetzt. Weil natürlich auch Wirtschaftspolitiker wieder anders, gerade die für den Mittelstand zuständig sind, anders darüber denken, dass man hier vielleicht auch einen Schaden zufügt. Es gibt nicht das politische Instrument, wo alle am Ende besser gestellt sind, außer man pumpt irgendwoher mehr Geld rein oder lebt auf Pump durch ein weiteres Sondervermögen oder Ähnliches. Daher wird es natürlich Fachpolitiker geben, die damit nicht zufrieden sind, was auch immer man dann am Ende entscheidet. Der Weg zu zeigen, dass Prävention oder ein Eingriff in die Steuer einen verhältnispräventiven Charakter hat und dadurch auch später Kosten erleichtert werden, das ist das Problem an Prävention schlichthin. Weil there's no glory in prevention, sagt man so schön, weil das erst vielleicht nach Jahren, wenn nicht Jahrzehnten irgendwie zum Tragen kommt, dass das positive Auswirkungen auf das Gesundheitssystem hat.
Wir müssen so langsam zum Ende kommen. Wir haben unsere Zeit schon. Sie merken, das Thema ist unendlich. Wir müssen vielleicht noch eine zweite Folge irgendwann mal machen, Herr Professor Streeck. Aber zum Abschluss die Frage an Sie. Wenn die ersten 4 Amtsjahre dann zu Ende sind in dieser Funktion, woran würden Sie sich selbst messen? Was ist das, was Sie gerne erreichen möchten in dieser Zeit? Kann man das nachvollziehbar irgendwie beschreiben, wo Sie sagen, Mensch, wenn das geschafft ist jetzt nach 4 Jahren, dann habe ich das Gefühl, die Arbeit, die ich da geleistet habe, hat sich gelohnt, ich sag's mal so.
Das finde ich ganz schwer zu sagen, weil der Blumenstrauß sich bei mir andauernd ändert. Man ist ganz schwer an einem Vorhaben, wie zum Beispiel ein Gesundheitsbereich festmachen kann, also jetzt, ob jetzt Primärversorgungssystem, einfach nur so als Beispiel, ist ein Riesenbrocken, wenn man sowas verändern würde. Im Drogenbereich versuche ich ja überall zu sehen, wo es unterschiedliche Stellschrauben gibt, an denen man drehen kann, wo ich auch Mehrheiten finde, dran zu drehen. Natürlich würde ich mir wünschen, dass mehr Gelder in die Suchthilfen gehen würden, was zum Teil ja aber auch kommunale Frage ist. Ich würde mir wünschen, dass unser Projekt, was wir angestoßen haben, das Pilotprojekt zum Monitoring- und Frühwarnsystem, dass das jetzt über den Sommer endet, das Projekt, dass es weitergetragen wird, dass es aufrechterhalten wird, dass es verstetigt wird. Das sind so Projekte, die mir wichtig sind, langfristig, aber da kann ich auch nicht meinen Erfolg dran messen, ist es mir natürlich wichtig, dass die Drogentotenzahlen nicht weiter steigen. Aber mit der Digitalisierung, aber auch künstlichen Intelligenz, die mittlerweile mitspielt in der Entwicklung neuer Drogen, kann ich auch nicht vorhersagen, was für neue Drogen morgen schon auf dem Markt sein werden, sondern das ist immer dann auch ein Stück weit reaktiv leider zu sein.
Das ist ein Stück weit das Hase- und Igel-Spiel, was man an vielen Stellen kennt. Ja, ganz herzlichen Dank für dieses wirklich spannende Gespräch, Herr Professor Streeck. Ich glaube, man kann Ihnen nur viel Erfolg wünschen für Ihre Aufgabe. Und ich hoffe, wir sehen uns und sprechen uns mal wieder, vielleicht am Ende Ihrer Amtszeit,
ja, sehr gerne,
die ja auch verlängert werden kann. Das ist gar kein Thema. Und dann kann man noch mal schauen, was ist bis dahin passiert. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank.